Ja, lass uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Das ist die Seite 1307 in unserer Gemeindebibel. Wir gehen heute weiter in dem Korintherbrief, Kapitel 11. Und letztes Mal haben wir Vers 1 bis 15 angeschaut und heute schauen wir uns Verse 16 bis zum Schluss des Kapitels an. Zweite Korinther 11, 16 bis 33. Das ist das Wort Gottes. Ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten. Andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Ein etwas längerer Text und vielleicht haben wir schon viele Predigten dazu gehört, aber ich möchte heute auch darüber einige Gedanken aus dem Wort Gottes mit euch teilen, aber vorher noch einmal beten. Vater, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, wo wir in dein Wort schauen dürfen. Herr, es ist eine schöne Zeit. Es ist eine Zeit, weil es ja das lebendige Wort, welches zu uns heute spricht, ist, was wir da in unseren Händen halten. Wir danken dir, dass du dein Wort nicht vergehen lässt, dass dein Wort bleibt. Alles wird vergehen, aber dein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Und es ist für uns heute ein Werkzeug. Es macht uns lebendig. Es beurteilt und verurteilt unsere Gedanken, die Gedanken des menschlichen Herzens. Und es überführt uns von Sünde und es bringt uns zu der Wahrheit. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du uns heute Gnade schenkst, dass dein Wort genau das heute an uns vollbringt, wozu du es aussendest. Zu deiner Ehre und im Namen Jesu bitten wir. Amen. Ja, ich habe die Botschaft vielleicht etwas seltsam für den einen oder anderen genannt, weil man denkt vielleicht, was hat hier diese Botschaft mit unserer heutigen Kultur zu tun? Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat. Die Botschaft habe ich genannt, was zählen noch christliche Werte in unserer Kultur heute. Und Paulus, er tut hier in diesem Abschnitt zwei Dinge. Und normalerweise, wenn wir über diese Verse eine Botschaft hören, so wird ganz oft, vielleicht sogar meistens, über Leid gesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Ja, Paulus spricht hier über die positive Theologie des Leidens eines Christen, der in Schwäche und mit Leiden des Evangeliums in der Nachfolge Christi behaftet ist. Und das ist, wie gesagt, sehr gut, wenn wir Predigten aus diesem Text über das Leiden hören. Ich werde heute aber die andere Seite etwas mehr betonen, über die Paulus auch spricht, weil wir werden das Thema Leid noch in den anderen Kapiteln näher anschauen und da werde ich mehr den Fokus darauf legen. Aber das andere, was Paulus hier tut in dem Text, er setzt sich auseinander mit den kulturellen Werten, die damals in der römischen Zeit und besonders in der korinthischen Gemeinde stattgefunden haben. Er verwendet hier in diesem Abschnitt eine sogenannte beißende Ironie. Man könnte vielleicht sogar schon sagen Sarkasmus. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass es zwischen der damaligen Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, in der korinthischen Gemeinde, ja damals, wie gesagt, die römische Weltherrschaft war in der Gegenwart dort, und in unserer Zeit heute besteht ein kultureller Unterschied. Früher, oder mit der Zeit des Christen und unter den Verfolgungen, wenn wir von Märtyrern lesen in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, so hat sich das heute in unserer Kultur eingebürgert, dass Menschen, die für ihren Glauben leiden, und wenn ich jetzt allgemein spreche, nicht einmal nur die Christen, natürlich die Christen überwiegend, aber allgemein in unserer Kultur, sowohl bei Gläubigen, vielleicht auch als bei Ungläubigen, hat sich das eingebürgert, und dafür ist eben das Christentum mitverantwortlich durch die ganze Geschichte, dass wir heute Menschen schätzen, die einen Märtyrertod sterben. Wir verwundern uns und sagen, wie stark war doch dieser Mensch, dass er mit seinem Glauben bis in den Tod gegangen ist. Und wir, ja, wenn wir Filme darüber schauen, ne, und wenn eine Hintergrundmusik so ja, in Moll vielleicht zu hören ist und der Mensch leidet und nicht aber von seinen Erkenntnissen, von seinem Glauben abtritt und bis er letztendlich stirbt, wir bewundern solche Menschen. Und in unserer Kultur ist es etwas ganz Normales. Aber damals, als Paulus noch lebte, als die korinthische Gemeinde dort stattfand, natürlich waren die Christen schon da, aber sie waren erst vor kurzem gekommen. Und es würde noch viele Jahrhunderte dauern, bis in unserer Zeit, wo die Menschen anfingen, solche Menschen, die leiden, zu schätzen. Damals war es aber nicht so. Das, was die Menschen damals schätzten, waren Stärke, Macht und Erfolg. Und deshalb waren auch die Gegner, die Paulus in seinem Brief hier immer wieder anspricht. Letztes Mal hat er sie genannt, die falschen Apostel, die Diener Satans und so weiter. Das sind Irrlehrer. Menschen, die waren so beliebt. Warum? Weil sie in dieser Kultur der damaligen Welt verhaftet waren. Sie zeigten keine Schwäche. Sie traten immer sehr stark und sehr wortgewandt, sehr sicher auf. Und deswegen konnten sie auch Paulus in der korinthischen Gemeinde anschwärzen oder schlecht machen. Paulus ist einer, der Minderwertigkeit hat, der unfähig ist, einfach weil er ein Schwächling ist. Das verwendet ja Paulus immer wieder in seinem Brief. Und so wird Paulus jetzt in diesem Text ironisch, sehr ironisch. Ironie ist einfach ein ja, wunderbares Mittel. Es wird eingesetzt in der Gesellschaft, auch bei uns heute, in der Kommunikation. Und es ist ein sehr schönes Mittel, vielleicht teilweise auch humorvoll, um die Maske der Dinge abzustreifen, die hinter dieser Maske stecken, nämlich eine unangenehme Realität aufzuzeigen. Die einfachste Form, es gibt verschiedene Formen von Ironie, ist aber einfach das Gegenteil zu sagen, aber das etwas anderes zu meinen, dabei eine Geste oder Betonung zu zeigen, damit man das versteht. Das ist ironisch gemeint. Ja, wenn ich einfach sage, das hast du ja wieder mal toll gemacht. Das ist eine ganz einfache Ironie, um aufzuzeigen, nein, das war schlecht, was da passiert ist. Oder wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann fragt, gehen wir heute spazieren? Und der Mann sagt, Oh ja, sehr gerne, du weißt ja, wie leidenschaftlich ich gerne spaziere. Oder auch eine andere, vielleicht hören das heute manche Männer, kurz vor Weihnachten, Phrase: Ach, zu Weihnachten brauchst du mir nichts schenken, ich habe ja dich. Und ich hoffe, dass die Ehemänner hier unter uns oder die Männer diese Ironie verstehen, dass es zu Weihnachten keine böse Überraschung gibt. Aber genauso verwendet Paulus hier eine wunderbare Ironie, dieses kommunikative Stilmittel, um den Korinthern etwas sehr Deutliches aufzuzeigen. Es war in der römischen Zeit eben ein Brauch, die eigenen Leistungen aufzulisten. Wir werden es gleich sehen. Und die Römer, die waren, ja, wie gesagt, von damals, in der damaligen Zeit, schätzten sie Stärke, Macht und Erfolg. Und natürlich haben die Menschen es geliebt, die erfolgreich waren, die mächtig waren, besonders die in der hohen Stellung waren, Statthalter und so weiter, Generäle. Sie haben sehr gerne, sind sie aufgestanden und haben ihre Belobigungen oder sonstige Dinge, wo sie erfolgreich waren, wo sie dafür geehrt waren, aufgezählt. Das war üblich. Und so gebraucht auch der Kaiser Augustus diesen römischen Brauch, um seine Verdienste statistisch aufzuzählen. Er erklärt, er stellt sich eines Tages, das war im ersten Jahrhundert, vor den Zuhörern und sagt: Zweimal habe ich triumphale Ehrengaben erhalten. Dreimal habe ich triumphale der Kurfürsten erhalten. 21 Mal wurde ich zum Imperator ernannt. Nach diesem gleichen Muster schreibt Paulus in den Versen 24 und 25: Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge, weniger einen, empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Das, was Paulus hier tut, das nennen wir heute in unserem heutigen Deutsch auf die Schippe nehmen, die Korinther auf die Schippe nehmen. Auf einer Ebene ist er natürlich sehr todernst. Es geht hier um etwas sehr Ernstes. Aber auf der anderen Seite ist es hier eine wunderbare, komische Parodie, die Paulus hier den Korinthern bietet. Er schreibt nun endlich, wovon er vorher schon erwähnt hat, seinen sogenannten Empfehlungsschreiben. Aber er tut hier oder tritt hier wie einer auf, der sich um einen Job bewirbt und all die Dinge aufzählt, die ihn normalerweise sofort von der Aufgabe disqualifiziert hätten. Gefängnis, Prügel, amtliche Auspeitschung, Steinigung, Schiffbruch. In der antiken Welt bedeutete all das nicht nur, dass man eine unangenehme Person war, die das erlebt hatte, sondern die Menschen glaubten auch und mieden diese Menschen, weil die Götter zornig auf diese Menschen sind, die das erleben. Und die Leiden und Gefahren waren nichts, womit sich kultivierte, gebildete Leute abgetan hätten. Sie hätten auf eine militärische Begleitung bestanden, wenn sie sich in Gefahren begeben würden. Sie würden niemals alleine reisen. Sie würden dafür Sorge tragen, dass sie unterwegs irgendwo beschützt waren. Sie würden nicht erwarten, dass sie hungern, frieren oder ohne Schlaf sein müssten. Das war sehr erniedrigend für die Menschen damals, die das erlebten. Doch das sind genau die Dinge, derer Paulus sich rühmt. Aber warum verwendet Paulus denn hier die Ironie? Was beunruhigt Paulus, ist, wie sehr die Korinther in der Wertschätzung ihrer Kultur gefangen sind. Wie sehr sie sich davor fürchteten, mit jemandem in Verbindung gebracht zu werden, der nicht die Eigenschaften besitzt, die römische Welt schätzt. Und Paulus sagt hier im Vers 19 und 20: Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Wie sieht es bei uns in unserem Leben aus? Die herausfordernde Frage aus dem Text an uns heißt: Gibt es auch in deinem Leben Situationen, in welchen du in der Versuchung stehst, die Werte in unserer Kultur, die heute in unserer Kultur wichtig sind, auf Kosten von christlichen Werten nachzulaufen? Du wirst heute in unserer Kultur geschätzt, wenn du was tust oder wer bist. Ich glaube, gerade Deutschland, aber auch die westliche Kultur, kann man mit damit beschreiben, dass die Menschen sich etwas auf die Fahne, auch unsere Regierung, auf die Fahne geschrieben haben, nämlich weltoffen und tolerant zu sein. Natürlich muss man hier auch den Begriff weltoffen erklären, weil weltoffen an und für sich ist ja nicht schlecht zu sein. Die Christen sind berufen, weltoffen zu sein, nicht zu diskriminieren und die Menschen gleich zu lieben. Kein Ansehen der Person zu haben. Aber wenn wir heute in einem Stück des Koalitionsvertrages lesen, so heißt es dort zum Beispiel, unsere Regierung, also von unserer Regierung, wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit sichern. Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein. Wir stehen für eine diskriminierungsfreie Kultur und Medienpolitik. Das sind einige Ausschnitte aus dem Koalitionsvertrag. Was ich damit sagen möchte, auf der anderen Seite schätzt die heutige Kultur immer weniger Menschen, die in Bereichen Familie, Ehe, Geschlechterrolle oder auch im Glaube christliche Werte hochhalten. Es wird immer schwerer, christliche Werte offen auszuleben, geschweige denn dafür, sich zu äußern. Und wenn es die Christen doch tun, werden sie beschimpft als Fundamentalisten, als Homophobe oder als Extremisten. Aber habt ihr gemerkt, wenn wir jetzt in die Nachrichten schauen, dass grundsätzlich heute in Deutschland die Christen nicht angegriffen werden? Warum ist das so? Ich glaube, der Grund liegt darin, genau der gleiche wie bei den Korinthern es war, dass die Mehrheit der sogenannten Christen in Deutschland christliche Werte in den kritischen Bereichen bereits aufgegeben haben. Vielleicht aus Angst, als intolerant zu gelten oder als Fundamentalist bezeichnet zu werden. Ja, heute ist es so, weltoffen in der Auslegung unserer Kultur heute, die Toleranz und Kirche ist heute kein Widerspruch mehr. Und das war auch genau die gleiche Gefahr, in der sich die Korinther befanden. Sie haben angefangen, das, was die römische Kultur hochgehalten hat, geschätzt hat, nämlich Macht, Ehre und Erfolg, ist ja heute auch teilweise in bestimmten Bereichen auch so, aber sie haben angefangen, dem nachzueifern. Und mit welchem Preis? Auf Kosten von christlichen Werten. Sie haben sich angefangen zu schämen, mit einem Schwächling in Verbindung gebracht zu werden, welcher Paulus war, in bestimmten Bereichen. Vor kurzem war das Humboldt-Forum in Berliner Schloss in Berlin ein Thema in den Nachrichten. Vielleicht hat das jeder oder einige mitbekommen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Hat im Jahr 1854 seine Herrschaft unter der Herrschaft Gottes gestellt. Damals, wo Staat und Kirche sehr eng miteinander verwurzelt war, hat er auf diese Kuppel, die dort in Berlin steht und vor kurzem restauriert wurde, die folgenden Bibelzitate aufgeschrieben. Sie stammen aus dem Philipperbrief. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zu Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und dieses Bibelzitat wird schon seit einigen Jahren, aber jetzt besonders, immer wieder von unserem Kulturministerium angegriffen. Dieses Bibelzitat, so unser Kulturministerium, widerspricht unserer Kultur der Weltoffenheit. Auf der anderen Seite könnte man ja denken, wenn man diese Worte liest, dass das Christentum den Alleingültigkeitsanspruch für Menschen, die aus verschiedenen Religionen kommen und sie diesen Alleingültigkeitsanspruch des Christentums unterworfen sein müssen. Das Wort Gottes ist heute für unsere Welt nicht mehr tragbar. Und zur gleichen Zeit, am 14. Oktober, entschieden wichtige Menschen, dass in der Kölner Moschee jeden Tag oder an bestimmten Zeiten dass Muezzin ausgerufen werden kann. Das ist ein Ruf, vielleicht wenn ihr in Türkei oder irgendwo anders Urlaub gemacht habt, immer wieder hört man auf den Straßen einen Ruf, so ein Gesang-Gespräch, das Menschen, die gläubigen Muslimen, zum Gebet aufruft. Also wir sehen in unserer Kultur, wie schwierig es wird immer mehr, die christlichen Werte hochzuhalten und sich dafür auszusprechen. Anfang November trafen sich die Außenminister der G7 im historischen Rathaus in Münster für ein Gipfeltreffen. Und vorher ließ unser Außenministerium einen jahrhundertalten Kruzifix aus dem Friedenssaal entfernen, einfach weil der Grund wurde angegeben aus protokollarischen Gründen, aber natürlich wollte man nicht bei diesem ganzen G7-Gipfel, es wird alles übertragen, es wird alles per Videoübertragung an die Welt ausgestrahlt, mit dem Christentum zu stark verbunden werden. Ich sage nicht, dass wir jetzt überall Kruzifixe aufstellen müssen, aber es geht einfach um das Prinzip. Es geht um das Prinzip. Im Großen und Ganzen hören wir keine offiziellen Stellungsnahmen von den Kirchen in Deutschland. Es gibt lediglich einige Medien, sogar Bild, eine der ersten Medien, die eigentlich mit dem Christentum nichts zu tun haben, aber sie haben das angegriffen. Einige Politiker, einige einzelne Menschen, aber die Kirche in Deutschland, die Christenheit, bleibt still, im Großen und Ganzen. Und genau das ist der Grund, was Paulus hier sagt, im Vers 19. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Auch heute haben die Christen immer mehr Angst, als solche angesehen zu werden, die alles kritisieren und verurteilen. Ja, selbst aus der Familie, wenn wir vielleicht vom Glauben her, es gibt ja einige von uns vielleicht, die in dieser Situation sich befinden, nicht auf der gleichen Spur sind. Trotzdem hat man heute immer mehr Angst, sogar wir, sich kritisch über eine Aussage oder über eine Handlung, die vielleicht religiös klingt, aber total unchristlich ist, zu äußern. Wir schweigen lieber und sagen nichts. Einfach um Frieden zu wahren, einfach um angenommen zu werden und keinen Unfrieden zu stiften. Natürlich sind wir als Christen berufen, Friedensstifter zu sein. Aber es gibt auch Situationen, in die Gott uns führt, wo wir auch als Zeugen der Wahrheit sein dürfen. Ja, unsere Kultur konzentriert sich heute sehr auf die Toleranz und des Nicht-Urteilens. Niemand hat die Entscheidung, die einer gemacht hat, in Frage zu stellen. Niemand darf die Entscheidung als falsch oder schlecht bezeichnen. Und wer heute den anderen kritisiert, er ist zurückgeblieben, er lebt noch im Mittelalter. Wenn wir also über etwas Moralisches sprechen, so neigen wir dazu, indirekt wie möglich zu sein, so allgemein zu sagen, nicht so ganz kritisch zu sein. Und die Frage ist, ja, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass wir nicht vorsichtig sein sollten, wenn wir über moralische, heikle Themen in unserer Kultur sprechen. Oder dass wir nicht darauf achten sollen, demütig zu sein. Und auch wenn wir über Sünde und Versagen sprechen, müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber wir sollten ohne Zweifel als Kinder Gottes die christlichen Werte dann, wenn es an der Zeit ist, wenn die Gelegenheit da ist, hochhalten. Ich will damit sagen, dass die Art und Weise, wie wir über moralische Fragen sprechen, oft weniger von unserem Wunsch geleitet wird, liebevoll zu sein. Ja, ich möchte einfach liebevoll sein, deswegen bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Es ist mehr die Angst, von den Menschen verworfen oder kritisch beäugt zu werden oder irgendwie beschimpft zu werden. Was ist denn die Lösung? Und Paulus gibt sie uns hier in dem Text. Er erinnert uns durch das Beispiel seines Lebens daran, dass die Treue zu Christus auch bedeuten kann. Wir müssen ja nicht immer alles bei jeder kleinsten Situation kritisch und Unfrieden stiften. Aber wir müssen bereit sein, das macht Paulus sicher, hier deutlich, die Wertschätzung unserer Kultur, die heute da ist und von Menschen geschätzt wird, zu opfern. Zu opfern, um die christliche Kultur hochzuhalten. Paulus hat in unserem Text einige seiner Leiden um Christi willen aufgezählt. Und wir müssen uns vor Auge halten, dass sie nicht nur körperlich schmerzhaft waren, diese Leiden, die er hier aufzählt, sondern auch demütigend, durch und durch demütigend für ihn. Es war, wie gesagt, keine große Hintergrundmusik, als er sie erlebte. Und dieser Moment fühlte für sich für ihn nicht inspirierend an. So wie in vielen Filmen, wenn der Held leidet. Aber diese Momente waren entmutigend und demütigend. Und Paulus fühlte sich auf eine konkrete Art und Weise von den Menschen der damaligen Zeit einfach verachtet. Sehen wir nochmal die Liste seiner Leiden an. In Vers 24 sagt er, er hat 5 Schläge von den Juden erhalten. Schläge, die nicht nur schmerzhaft waren, sondern Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt, es war eine höchst schändliche Strafe. In Vers 25 sagt er, dass er 3-mal mit Ruten geschlagen wurde. Das war eine römische Form der Prügelstrafe. Im Gegensatz zu der jüdischen Form. Einem römischen Bürger, und Paulus war ein römischer Bürger, er durfte diese Prügelstrafe eigentlich nicht bekommen. Und hier lesen wir, dass hier mindestens dreimal für ihn als römischen Staatsbürger diese Regel hier gebrochen wurde. Er wurde gesteinigt, er erlitt Schiffbruch. Er hatte oft unterwegs eine Zeit erlebt, in der die Reise nicht immer sicher war. Damals gab es nicht viele Straßen. Wenn man von einem Ufer auf das andere rüber wollte, gab es keine Brücken. Man musste mit einem Schiff rüberfahren. Und hier erwähnt er eben in der Geschichte, die er damals hatte, Dinge, die ihn sehr belastet haben. Und Paulus nennt es immer wieder Gefahren, in Gefahren hier, in Gefahren dort und erzählt hier alles Mögliche auf, wo er in Gefahren sich befunden hatte. Und dann könnte man meinen, ja, endlich kam er in eine Gemeinde und hat dort Zuflucht finden können. Aber selbst dort, sagt er, er war unter falschen Brüdern. All dies waren nicht einfach physische Nöte, sondern es waren Situationen, in denen Paulus die Wertschätzung der Welt um ihn herum opferte. Und warum hat er das getan? Weil er wusste, dass die Wertschätzung Christi weit mehr wert war als alles, was er hatte in der damaligen Welt. Paulus wusste, dass nichts mit dem Wert der Wertschätzung Christi, nichts mit dem Wert des Evangeliums, nichts mit dem Wert der Errettung, mit dem Wert Christi, den er hatte, zu vergleichen war und dass nichts anderes kostbarer war als das, was er schon hatte. Und wir sollten es auch schätzen. Jeder von uns sollte sich eingestehen, dass das Ansehen in dieser Welt wankelmütig ist. Heute werden die Menschen dich bedrücken, morgen gibt es sie nicht mehr. Es löst sich alles auf, es ist so schnell. Aber wenn wir wirklich einen persönlichen Gott kennen, wenn wir wirklich sagen, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, wenn wir wirklich sagen, dass es einen Gott gibt, der das Universum regiert, der eines Tages die ganze Welt richten wird, vor dem jeder Mensch sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass er der Herr ist. Wenn wir sagen, dass es einen Gott gibt, mit dem wir vorhaben, die ganze Ewigkeit zu verbringen, dann ist seine Wertschätzung natürlich wichtiger als alle Wertschätzungen dieser Welt zusammengenommen. Und wenn dieser Gott Jesus Christus ist, und er ist es, dann übertrumpfen die Werte und die Wertschätzung Christi die Werte und die Wertschätzung dieser Welt jedes Mal, wenn sie wieder vor uns stehen. Wenn Gott, der Schöpfer des Universums, gesprochen hat, sollen wir nicht auch bereit sein, wir müssen es ja nicht oft tun, und unsere Christ oder unsere Welt oder unser Land ist, Gott sei Dank, teilweise noch christlich geprägt. Es sind christliche Werte noch im Gesetz verankert. Das, was wir heute etwas, wenn man es Leiden nennen kann, das ist ja nicht damit zu vergleichen, was Apostel Paulus durchgemacht hat. Wenn Menschen wirklich für etwas Größeres als das menschliche Glück und Erfolg in diesem Leben geschaffen wurden, Wenn etwas Größeres als das menschliche Glück und Erfolg im Hier und Jetzt wirklich existiert und wenn Christus es uns anbietet, sollen wir dann nicht bereit sein, andere zu ermutigen, dass was hier gut oder erfüllend zu sein scheint, was die Menschen darunter verstehen, für etwas noch Größeres zu opfern. Paulus' Rede im 2. Korinther klang für seine ursprünglichen Leser verrückt. Das meint das Wort, er redet in Torheit. Es ist jemand, der ohne Verstand ist. Aber diese Rede, die Paulus hier schreibt, sie war viel rationaler als das, was die Gegner gesagt hatten. Es ist nicht so, dass Paulus hier der Erste ist, der sich im Konflikt mit seiner Kultur befindet. Paulus folgte dem Weg seines Erlösers, Jesus Christus. Von ihm lesen wir, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus war derjenige, der die Werte seiner Kultur auf den Kopf gestellt hatte. Er sprach einmal, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel bei Gott. Jesus lehrte die Menschen um ihn herum dieser christlichen Ironie. Willst du leben, musst du sterben. Willst du wachsen, musst du abnehmen. Willst du dich freuen, geht es nur über Traurigkeit. Willst du herrschen, musst du dienen. Willst du stark sein, musst du erstmal schwach werden. Willst du siegen, musst du verlieren. Willst du Recht haben, musst du an dir Unrecht geschehen lassen. Das sind alles Aussagen, die ich aus der Bibel gezogen habe. Hinterlegene Bibelstellen. Das sind, ja, man könnte sagen, die christliche Ironie. Sie steht in bestimmten Bereichen, auch heute in unserer Kultur, in einem Konflikt. Und wir müssen versuchen, auf Christus zu schauen, der genau das ausgelebt hat, was wir auch heute, wozu wir heute berufen sind, auszuleben. Das Wohlgefallen seines Vaters und seine Liebe zu den Sündern, war für ihn viel wertvoller, als von den Menschen angenommen zu sein. Jesus, ja damals in der damaligen Zeit war es nicht angebracht, gebildete und wohlerzogene Leute zusammen mit Sündern und Zöllnern am Tisch zu sitzen. Aber Jesus überbrückte auch hier diesen kulturellen Zwiespalt. Und deswegen wurde er genannt Fresser und ein Weinsäufer. Während die Menschen, und Jesus hat es einmal gesagt zu den Pharisäern, sie suchten Ehre bei den Menschen, aber er suchte die Ehre bei seinem Vater. Wir sehen, es liegt in unserer christlichen Natur, von den Menschen um uns herum nicht verstanden zu werden. Immer wieder belächelt zu werden. Ja, vielleicht sogar verstoßen zu werden. Aber lasst uns nicht überrascht sein und nicht dadurch uns entmutigen. Wir haben heute über die Ironie in diesem Text, die Paulus hier in den Tag legt, gesprochen. Aber ich glaube, die größte Ironie haben wir noch gar nicht angeschaut. Lasst uns nochmal lesen, Vers 19. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt. Wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Trifft das nicht auf diese ironische Art und Weise, auf die wahrhaftige Art und Weise, auf Jesus Christus, unseren Erlöser hin? Er war nicht nur klug, sondern er ist die Weisheit in Person. Er hat es ertragen, ein Knecht zu sein. Gekommen nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er ließ sich versklaven. Ein Knecht, der leidende Knecht. Er wurde gefangen genommen und zu seinem Sterbeort geführt. Über ihn haben sich die Menschen erhoben. Die Menschen, die ihren Schöpfer, der die Welt geschaffen hat und sie geschaffen hat, zu richten. Er wurde ins Gesicht geschlagen. Ja, unser Christus hat dies alles wirklich ertragen, um unseretwillen. Und er hat es nicht nur ertragen. Und das ist ja auch das, was wichtig ist zu verstehen. Er hat heute Mitleid mit uns. Wenn wir in unserer Kultur fallen, wenn wir den kulturellen Werten aus Angst uns in einer bestimmten Situation unterwerfen, Christus weiß um unsere Not und er hat wirklich Mitleid mit uns. Und diese menschliche Seite, die er erlebt hat auf dieser Erde, wo wir von ihm lesen, und er sah die Menschen, die waren wie Schafe ohne einen Hirten verteilt. Und er empfand Mitleid mit ihnen und er ging und heilte ihre Gebrechen. Diese Eigenschaft hat Jesus nicht aufgegeben, auch nachdem er zu seinem Vater in den Himmel zurückgefahren ist. Und deswegen sagt auch der Hebräerbriefschreiber, dass er Mitleid mit uns hat. Jetzt, hier und jetzt, während er im Himmel ist, hat er Mitleid mit uns, weil er in allem versucht wurde, so wie wir, aber ohne Sünde. Und wenn wir heute in einer etwas abgespeckten Version in einem Konflikt mit unserer heutigen Kultur stehen, so möchten wir auf Christus schauen und wir möchten wissen und uns dadurch ermutigen lassen, dass er um unsere Sorgen weiß, dass er um unser Leid weiß und dass er uns beisteht auf unserem Weg, den wir noch zu gehen haben. Amen. Ich möchte noch beten.